Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und vielleicht haben fleißige Hörerinnen und Hörer schon bemerkt, dass meine Stimme heute ein bisschen belastet klingt. Das liegt daran, dass ich leider kurz vor Aufnahme mir eine Erkältung eingefangen habe. Ich hoffe, man verzeiht mir das, denn im besten Fall werde ich auch gar nicht die meiste Zeit im Podcast sprechen. Wichtig ist trotzdem, dass wir heute aufnehmen und diese Folge ausstrahlen, denn wir haben ein spannendes, ja, und vor allem auch wichtiges Thema heute zu diskutieren. Denn es geht im Groben um das Sprechen über Nachhaltigkeit bzw. über sogenannte Green Claims und wie Unternehmen überhaupt rechtssicher über Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit kommunizieren und das Ganze auch bewerben können und sollten. Das ist ein Thema, da geht es natürlich auch ein bisschen um Greenwashing. Da haben wir in der Vergangenheit ja schon mal eine Folge zu aufgezeichnet, die auch in den Shownotes verlinkt ist, für alle, die sich das gerne nochmal anhören möchten. Und ja, wir wollen aber auch mal über nicht rechtskonform gekennzeichnete Verpackungen sprechen, wie das in Zukunft auch besser kontrolliert werden kann oder aber im besten Fall sogar ganz vermieden werden kann. Ja, das ist ein Thema, das ich wie immer natürlich nicht alleine diskutieren und vorstellen möchte, sondern ich habe zwei Gäste heute hier im Podcast, die ich ganz kurz vorstellen möchte und dann steigen wir auch direkt ins Gespräch ein. Einmal zu Gast ist Christoph Göken. Er studierte Business Administration an der Hamburg School of Business Administration und danach Advertising im Master an der University of Illinois Urbana-Champaign. Beruflich war er danach bei McKinsey, dann als Investor tätig und 2022 hat er das Unternehmen Infolink mitgegründet, das Transparenz und Rechtskonformität im Hinblick auf Produktinformation bei Verpackungen schafft. Und als zweiten Gast im Podcast ist Dr. Daniel Kenzur dabei. Er hat an der Uni Passau promoviert nach einem Studium der Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt gewerblicher Rechtsschutz, ist als Rechtsanwalt dann bei internationalen Kanzleien tätig gewesen und seit 2024 dann bei SKW Schwarz. Ja, in der Arbeit legt er einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitskommunikation, Green Claims und umweltbezogene Werbung und ist damit dann in den Rechtsfragen der Experte für die heutige Folge. Also alles, was das Thema angeht, können wir dann beruhigt an ihn richten. So, jetzt habe ich genug geredet. Als allererstes guten Morgen und hallo ihr beiden.
Hallo Marvin.
Hallo Marvin, guten Morgen.
Ja, freut mich sehr, dass wir uns heute mal zu dem Thema unterhalten können, denn es ist ja durchaus ein wichtiges. Und ja, ich würde mal gerne zu Beginn eure Einschätzungen so ein bisschen haben. Also Christoph, vielleicht starten wir mal bei dir. Was macht das Thema denn aus? Also warum lohnt es sich in so einem Podcast, in so einer Folge über dieses Thema zu sprechen?
Ja, hi Marvin, es ist eigentlich eine super spannende Frage, dass wir eigentlich heute noch darüber sprechen müssen. Der Begriff Greenwashing wurde schon vor über 40 Jahren zum ersten Mal genutzt und dennoch sehen wir das noch an sehr, sehr vielen Stellen. Und das ist so, dass sich in 2025 einiges tun wird. Wir sehen natürlich zum einen die Herausforderungen in der Umwelt, die immer größer werden. Wir sprengen die planetaren Grenzen. Besonders greifbar wahrscheinlich beim Klimawandel, wo wir im letzten Jahr das wärmste Jahr der Aufzeichnung nach der industriellen Zeit hatten. Und gleichzeitig ist aber auch so, dass trotz der ganzen makroökonomischen Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen, dass wir es immer noch als, besonders auch in der EU, als sehr wichtig sehen, die Klimaneutralität zu erreichen und am EU Green Deal festhalten. Und ein großer Teil davon ist eben auch, dass wir sicherstellen, dass Konsumentinnen die richtigen Entscheidungen treffen können, um dazu beizutragen. Sprich, dass Konsumenten davon ausgehen können, wenn sie Produkte sehen, die als nachhaltig beworben sind, dass auch echt wichtige Umweltvorteile da drin stecken. Und darum wird es so spannend, ins Jahr 2025 sich noch mehr mit diesem Thema zu beschäftigen.
Vielleicht schauen wir mal zu Beginn dieser Folge einmal auf den Ist-Zustand, damit auch alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht so tief im Thema drinstecken, das ein bisschen besser einschätzen können, was sich da eigentlich gerade alles tut. Ne? Christoph, in einer Präsentation, die ich von euch gelesen habe, schreibt ihr, dass über 50% der in der EU verkauften Produkte mit Greenwashing beworben werden. Das finde ich jetzt eine ganz schön hohe Zahl oder ein hoher Prozentsatz eigentlich, vor allem wenn du richtig sagst, dass das Thema Greenwashing ja eigentlich schon ein älteres ist und man sollte ja denken, dass die Unternehmen das mittlerweile ein bisschen unterlassen, aber kannst du so ein bisschen beschreiben, also wie kommt es überhaupt zu diesen 50%?
Ja, gerne erstmal um die Zahl herzuleiten, das beruht tatsächlich auf einer Studie von der EU, die sie im Jahr 2020 gemacht haben. Dort haben sie eine relativ große Stichprobe genommen im europäischen Markt und geschaut, wo sind Green Claims und wie sind die heute aufgebaut? Und da kam halt raus, dass über 75% aller Produkte, die verkauft werden, ein Green Claim enthalten, entweder implizit oder explizit, was ja an sich sehr, sehr, sehr gut ist. Problem ist nur, dass weit über 50% davon vage, irreführend oder unfundiert waren. Und wir haben uns das mit meiner Firma nochmal genauer angeschaut, haben nochmal eine sehr große Stichprobe nur in Deutschland genommen und haben sogar noch eine größere Anzahl als 50% als vage, irreführend oder unfundiert gesehen. Und da kommt sozusagen dann die Zahl zustande, dass wahrscheinlich über 50% aller Produkte, die in Europa verkauft werden, eben genau noch Greenwashing-Elemente enthalten.
Ja, die angesprochene Präsentation ist auch in den Shownotes verlinkt, also gerne auch da einmal selber reingucken und da kann man ja nochmal schauen, wie dann eben diese Zahlen zustande kommen. Jetzt hattest du gesagt, also Greenwashing, da haben wir drüber gesprochen, Green Claims, hast du gerade gesagt, könnt ihr ein bisschen beschreiben, also wo ist eigentlich der Unterschied? Was ist Greenwashing? Was sind dann Green Claims? Und an dieser Stelle natürlich, was ist dann auch die EU Green Claims Direktive?
Es ist eigentlich relativ einfach erklärt. Sagen wir mal, Green Claims wie Greenwashing ist kein feststehender Begriff. Es gibt dazu keine feste gesetzliche Definition. Aber wie Christoph ja schon gesagt hat, reden wir über Greenwashing und die dahinterstehenden Probleme schon seit langer Zeit, letztlich seit vielen Jahrzehnten. Ich sage immer, Green Claims ist eigentlich nur grüne Werbung. Das ist sozusagen all das, was mit Nachhaltigkeitskommunikation zu tun hat. Und das ist auch per se nicht verboten. Das ist auch per se nicht schlecht. Also viele verbinden schon mit Green Claims etwas Negatives. Das ist gar nicht der Fall. Also wenn, dann verbindet man mit Greenwashing was Negatives. Das ist letztlich der Versuch, durch eine bestimmte Art und Weise der Unternehmenskommunikation oder durch Werbemaßnahmen, Werbebotschaften, Produkten, Dienstleistungen, Unternehmen einen, naja, wenn man sagen, nachhaltigeren oder grüneren Anstrich zu geben, als es tatsächlich der Fall ist. Das ist so das, also ich sage immer, es ist mehr Schein als Sein. Das ist das Thema Greenwashing, kurz umschrieben. Und Green Claims geht eigentlich weiter. Das umfasst nämlich auch alles Zulässige. Also das kann man vielleicht mal so ganz gut abgrenzen.
Mhm. Magst du noch ein Wort zu der EU Green Claims Direktive verlieren?
Klar. Das ist sozusagen das, was alle momentan groß besprechen, ist aber ein Thema, was momentan noch in dem Entwurfsstadium ist. Also die EU-Kommission hat sich, basierend auf der Studie, die Christoph schon angesprochen hat, zum Ziel gesetzt, dieses Problem der Misskommunikation von Nachhaltigkeitsthemen, sagen wir mal, ein Ende zu setzen und sehr viel strengere Vorgaben dafür zu machen, wie ich mit solchen Aussagen und Inhalten werben darf. Und hat dann einen Prozess angestoßen, an dessen Ende ein Entwurf einer sogenannten Green Claims Directive stand und auch noch steht. Der wird aktuell noch diskutiert. Der soll wahrscheinlich, kommen wir nachher noch im Detail dann sicher zu, in den nächsten 1-2 Jahren in Kraft treten oder auch wirklich umgesetzt werden. Was momentan allerdings jetzt schon gilt, das ist die Empowering Consumers Directive, die schon ganz viele Themen aus dem Bereich der Umweltaussage, Werbung aufgreift und eben auch jetzt schon in Kraft getreten ist und bis 2026 auf nationaler Ebene umgesetzt werden muss. Also man kann schon sagen, und das hatte Christoph vorhin ja auch schon gesagt, warum ein Podcast gerade jetzt? Ich finde, 2025 ist wirklich so das Jahr der Veränderung. Jetzt wird's ernst, ja, von Hamburg bis München, von Lissabon bis Warschau in der gesamten EU und Deutschland. Kommen jetzt ganz viele Neuerungen auf die Unternehmen zu, wie sie damit umzugehen haben. Und das sind, glaube ich, ganz große Herausforderungen, denen sich jetzt, spätestens jetzt, muss man vielleicht sagen, alle Unternehmen stellen müssen.
Hm. Habt ihr denn vielleicht Beispiele, dass man von Konsumentenseite mal einordnen kann, also welche Green Claims eigentlich gemacht werden? Also ich persönlich, ich sehe oft, wenn ich zum Beispiel durch den Supermarkt gehe, ja, ich sag mal, irreführende Botschaften, vor allem zum Thema Recycling. Da haben wir in diesem Podcast auch schon mal drüber gesprochen, aber was gibt es denn noch? Also Inhaltsstoffe könnte ich mir vorstellen, also das Thema natürliche Inhaltsstoffe, die überall drin sind, aber was gibt es da so für Green Claims? Was sind so die häufigsten?
Also da sind deiner Kreativität wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt. Okay. Also quasi alles, was das Produkt betreffen kann, es geht oft auch in die Lieferkette hinein und natürlich sehr häufig zur Verpackung. Interessanterweise sind wahrscheinlich die bekanntesten, die klimabezogenen, glaube ich, gerade bekannt geworden durch die verschiedenen Klimaneutral-Urteile und auch die Präsenz von Klimaneutral so in den letzten Jahren. Tatsächlich sind aber nach unseren Daten weniger als 10% der Green Claims wirklich klimabezogen. Viel häufiger sind genau die du auch schon erwähnt hast, besonders die zur Verpackung. Da sehen wir so 30% der Claims, die sich häufig auf die Recyclingfähigkeit beziehen, aber auch zu den Zusammensetzungen der Verpackung oder der Optimierung der Verpackung, die stattgefunden hat. Genau, und da sind bisher dann dem Wording keine Grenzen gesetzt, wie man das dann als Konsument eben erlebt.
Okay. Das heißt, ich könnte jetzt rausgehen und behaupten, dieser Podcast wurde produziert mit grünem Strom.
Das wäre ein Green Claim.
Okay. Wahrscheinlich ja.
Gut, den ich an dieser Stelle übrigens nicht machen möchte. Also nicht drauf festnageln. Gut.
Was noch ganz spannend ist in dem Bezug ist wahrscheinlich, wie verschieden auch die Green Claims innerhalb von Unternehmen sind. Also wir arbeiten gerade mit einem großen Unternehmen und die haben tatsächlich im Moment über 300 verschiedene Green Claims oder 300 verschiedene Formulierungen, die sie heute nutzen, weil sozusagen für jede Produktkategorie, vielleicht für jede Produktlinie, sich sozusagen eigene Wordings überlegt worden sind. Und so hat sich das über die letzten Jahre sehr weit entwickelt. Also das sieht man mal, wie viele verschiedene auch pro Unternehmen dann wirklich genutzt werden können.
Ja, ja, und das zeigt ja auch so ein bisschen dann schon das Problem, ne? Also wenn du sagst, so 300 verschiedene in einem Unternehmen, also dann, ja gut, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da die ein oder andere Marketingabteilung wohl ein bisschen kreativer geworden ist.
Das könnte sein.
Und es geht ja auch nicht nur um Claims, nicht? Weil Christoph hat ja auch schon gesagt, es geht auch ums Verpackungsdesign. Ich habe immer so zwei ganz schöne Beispiele, was letztlich auch Greenwashing und ein impliziter Green Claim ist, die Verpackung selber mal mit einem Beispiel zu tun gehabt. Da ging es um Milchpackungen, Tetrapacks, und da war diese gesamte Milchpackung, ganz klassischer Tetrapack, so in Altpapierbraun bedruckt worden, um den Anschein zu erwecken, die Verpackung sei aus Recyclingpapier, dabei war es ein ganz normaler Tetrapack, und das war dann kontraproduktiv, weil die Verpackungen landeten dann automatisch im Altpapier, wo sie gar nicht hingehören. Und dann habe ich mir noch sagen lassen, das Bedrucken dieses Tetrapacks mit dieser braunen Farbe ist auch noch doppelt schädlich, als wenn die weiß geblieben wären. Also das war sozusagen in vielerlei Hinsicht sehr ungünstig. Also das zeigt eigentlich auch, dass es auch im Verpackungsdesign selber schon Probleme gegeben kann, ohne dass noch irgendwas draufsteht.
Mhm. Ja, also ich habe dazu auch noch eine andere interessante Zahl gelesen, die ich auch gerne mal von euch eingeordnet haben möchte. Also mit der geplanten Green Claims Verordnung der EU drohen Unternehmen ja auch empfindliche Strafen, wenn Umweltaussagen nicht korrekt erklärt werden oder belegt sind. Und dazu habe ich im Report The State of Green Claims von 2024, Link auch in den Shownotes, gelesen, dass nur 2% der Green Claims aktuell die laut dieser EU-Richtlinie notwendige transparente Erklärung und überprüfbare Nachweise und unabhängige Verifizierung überhaupt bieten. Das, finde ich, ist ja auch mal ein richtig vernichtendes Urteil. Also kann man der Herstellerwerbung zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz überhaupt an irgendeiner Stelle vertrauen?
Also da gerne auch zur Einordnung, weil wir haben die Studie mit verfasst, war es so, dass wir einmal simuliert haben anhand von Produkten, Verpackungen, die heute im Markt sind, was wäre, wenn die zukünftigen Richtlinien, also die Empowering Consumers Directive, die jetzt schon in der Umsetzung ist, und die Green Claims Direktive, die jetzt noch in der Diskussion im Trilog ist, jetzt schon gelten würden in den Verfassungen, die damals vorlagen. Und da kam eben raus, dass der Großteil der Produkte oder der Green Claims auf den Produkten heute nicht richtig erklärt wird oder keine Erklärung da ist oder es keinen ausreichenden Nachweis gibt oder Nachweis nicht vorliegt oder keine Verifizierung vorliegt, beziehungsweise diese Verifizierung nicht passend zu diesem Green Claim ist. Das heißt, wir haben dann ein sehr strenges Urteil angelegt, aber genau, um einmal zu simulieren, was zukünftig eigentlich noch notwendig ist, wie sich die Arbeit mit Green Claims verändern muss, um diese Anforderungen zu erfüllen. Was da eben auch sehr spannend ist, dass Greenwashing nicht immer etwas Vorsätzliches ist, also dass Unternehmen da nicht bewusst sozusagen Konsumenten in die Irre führen, sondern dass einfach in der Art und Weise, wie kommuniziert und gearbeitet wurde und wie quasi mit Nachweisen oder vielleicht auch Transparenz zu Nachweisen umgegangen wurde, eben auch Greenwashing verursachen kann.
Mhm. Ja, gut, aber das würde ja dann letztendlich vor Strafen nicht schützen, ne? Absolut. Wie ist das Sprichwort nochmal? Irgendetwas schützt vor Strafe nicht?
Unwissenheit?
Ist das Unwissenheit, ja?
Okay. Oder Dummheit.
Ja, vielleicht beides, ja, hängt beides. Wahrscheinlich eng miteinander zusammen, aber okay. Ja, an der Stelle, Daniel, kannst du ein bisschen dann dazu erzählen, also welche rechtlichen Veränderungen kommen denn dann überhaupt auf die Unternehmen jetzt zu?
Ja, also wie gesagt, wie ich schon angedeutet habe, da kommt sehr viel auf die Unternehmen zu, weil in den letzten Jahren eben sehr viel diskutiert und angestoßen worden ist, was jetzt tatsächlich umgesetzt wird. Also wo wir uns momentan befinden, wenn wir mal in Deutschland bleiben, da ist das Thema, wie Christoph ja auch schon gesagt hat, jetzt nicht wirklich neu. Wir kennen seit den 1980er Jahren in Deutschland Rechtsprechung zum Thema Greenwashing, da hat man das noch nicht so genannt, aber sagen wir durch irreführende Werbung mit zu freundlichen Aussagen zu Umweltaspekten. Das gibt es hier seit den 1980er Jahren. Das ging schon damals los mit Werbung zum blauen Umweltengel. Mhm. Das ist also gar nicht neu. In anderen Ländern der Europäischen Union ist das aber überhaupt nicht so ausgeprägt, und auf die kommen eben noch viel größere Änderungen jetzt zu, weil die da sozusagen keine Historie zu haben. Aber was ist jetzt in Deutschland sich schon abzeichnet durch das Klimaneutral-Urteil des Bundesgerichtshofs? Im letzten Jahr hat sich eben schon herausgestellt, dass jetzt sehr viel strengere Anforderungen schon jetzt an die Werbung mit unbestimmten Umweltbegriffen angelegt werden. Das heißt, du musst jetzt schon in der Werbung ganz klar sagen, was sozusagen Hintergrund der Werbeaussage ist. Du musst das belegen und auch die Nachweise mitliefern. Das ist sozusagen das, was jetzt seit letztem Jahr schon sehr viel strenger gilt. Und was jetzt noch umgesetzt worden ist oder in Kraft getreten ist, ist die Empowering Consumers Directive, die die Werbung mit allgemeinen Umweltaussagen regeln wird. Und die wird 2026 in nationales Recht jetzt umgesetzt und dann auch sozusagen tatsächlich Geltung beanspruchen in den einzelnen Mitgliedsländern. Da geht es dann auch um Werbung mit Nachhaltigkeitssiegeln, allgemeinen Umweltaussagen, hatte ich schon erwähnt. Da wird eben sehr viel strenger geregelt, wie ich das zu belegen habe und wann ich das sagen darf. Und dann kommt noch die Green Claims Directive on top. Die wird sich dann mit konkreten Umweltaussagen beschäftigen und wird insbesondere vorgeben, dass die vorab zertifiziert sein müssen. Das heißt, Unternehmen, die damit werben wollen, müssen sich vorab einem Zertifizierungsprozess stellen. Und wie gesagt, was kommt jetzt auf die Unternehmen zu? Ich sage immer, bestens jetzt schon vorbereiten, denn die Zeit bis 2026 klingt lang, aber das geht unheimlich schnell rum.
Können Unternehmen das denn überhaupt leisten? Also Christoph, du hattest jetzt ja eben gesagt, also diese ich komme nochmal darauf zurück, diese 300 verschiedenen Green Claims in einem Unternehmen, also kann man das dann anhand dieser neuen EU-Richtlinien überhaupt in die Praxis übersetzen? Also dass man das alles tatsächlich rechtskonform überprüfbar überhaupt macht, ist das zu schaffen?
Das ist ein Zusammenspiel zwischen Daniel und mir, um das zu beantworten. Also in unserer Erfahrung ist es so, dass Nachhaltigkeitsaussagen bisher, also Green Claim, bisher sehr stark aus dem Marketing allein getrieben waren und sozusagen es keine eingebundenen Prozesse mit dem wirklichen Fachexperten, besonders der Nachhaltigkeitsabteilung oder auch dem Verpackungsmanagement gab oder eben auch die richtige Rückkopplung mit der Rechtsabteilung oder einer Rechtsberatung. Und diese Prozesse müssen jetzt einmal etabliert werden, können aber, und das besonders auch dank Technologie, daran setzen wir sehr stark drauf, auch sehr effizient gestaltet werden, denn Freigabeprozesse der Verpackung oder der Werbeaussagen oder der Werbung gibt es eh schon. Und jetzt muss man eben schauen, dass dieses Wissen dort auch passend integriert wird. Und wir sehen besonders die Chance, dass es auch keine zusätzlichen Kosten verursachen muss, wenn man diese Prozesse eben gut gestaltet und auch Wissen aufbaut und sozusagen auch Wissen recycelt innerhalb des Unternehmens, sodass nicht bei jeder Verpackung oder jeder Werbung wieder von Null gestartet wird.
Ja, ich glaube, Christoph, das ist genau das richtige Stichwort, Prozessoptimierung. Ich sage immer so bei der Beratung und wenn ich so gefragt werde, was sollen wir jetzt eigentlich tun? Es gibt, glaube ich, drei ganz wesentliche Punkte, die man sich so vergegenwärtigen muss. Und das hat genau damit zu tun, was Christoph gerade gesagt hat. Als erstes sollte ich das als Chance begreifen. Also es ist natürlich wahnsinnig viel Aufwand, es ist bürokratischer Aufwand, aber wir kommen eben nicht drum rum. Es ist nun mal jetzt die neue Rechtslage. Das heißt, ich sollte das aber als Chance begreifen. Das heißt, wenn ich einmal die Gelegenheit habe, es richtiger zu machen als andere und vielleicht schneller, richtiger und besser und vielleicht auch für den Verbraucher attraktiver zu machen, dann ist das Ganze für die Unternehmen auch eine echte Chance. Wenn ich das einmal begriffen habe, dann wirkt das Ganze schon nicht mehr so negativ, wie es vielleicht von Anfang an auf einen einprasselt als Unternehmen. Und wenn ich das dann noch strukturiere und sage, ich mache erstmal eine Bestandsaufnahme, das heißt, wo stehe ich denn eigentlich? So eine klassische Gap-Analyse. Ja? Was habe ich eigentlich an Claims und Verpackungsdesigns am Markt und was habe ich in 2 Jahren noch am Markt? Wie soll das alles aussehen? Was will ich dann sagen? Und gucke, wo besteht Optimierungsbedarf? Wo muss ich vielleicht auch echt Claims weiterbelegen oder von welchen Claims muss ich mich auch verabschieden? Das heißt, jetzt die Zeit nutzen für so eine Analyse und dann darauf aufbauend einen echten Plan zu entwickeln, was mache ich denn, binde Marketing ein, Produktentwicklung, Rechtsabteilung und setze alle an einen Tisch und versuche dann eben zu gucken, wie kann ich die Zeit nutzen, auch unter Berücksichtigung von Umstellungszeiten mit Blick auf Verpackungsvorlaufzeiten und Produktzyklen. Das sind so die ganz wesentlichen Punkte und wenn ich das alles so als ein Paket nehme und so damit umgehe, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich viel positiver bei Unternehmen nachher besetzt werden kann, als es momentan vielleicht teilweise wirkt.
Und wenn wir mal so auf EU-Ebene gucken, also bekommen wir dann einen EU-Umwelt-TÜV?
Das ist gar nicht so verkehrt, den kann man durchaus so bezeichnen. Also jedenfalls, wenn die Green Claims Directive dann wirklich mal beschlossen ist und so in Kraft tritt, wie sie momentan jetzt im Entwurfsstadium besprochen wird, dann ist tatsächlich vorgesehen, dass es eine nationale Akkreditierungsstelle geben wird. Das ist in Deutschland momentan also die DAX und die wiederum akkreditiert dann Zertifizierer und diese Zertifizierungsstellen sind dann dafür zuständig, konkrete Umweltaussagen und Claims, mit denen Unternehmen werben wollen, vorab zu zertifizieren, das heißt zu überprüfen, ob das, was sie sagen, auch wirklich stimmt und ausreichend belegt werden kann. Und erst wenn das abgeschlossen ist, dürfen diese Claims dann benutzt werden. Also der Begriff Umwelt-TÜV ist da tatsächlich gar nicht so fernliegend.
Und wenn Unternehmen jetzt gegen die Green Claims Directive verstoßen, gibt es da schon Infos? Also welche Strafen erwarten die Unternehmen dann?
Also es gibt sozusagen auch auf dem aktuellen Rechtssystem basierend vor allen Dingen einfach den zivilrechtlichen Weg. Das heißt, es gibt ganz, ganz klassische Unterlassungsansprüche, die Verbände und Wettbewerber geltend machen können. Das heißt, sie können letztlich untersagen, dass bestimmte Claims oder Verpackungsdesigns weiter verwendet werden können. Das geht aber dann auch hin bis zum Produktrückruf, wenn das schon in den Lieferketten oder sogar im Markt steht. Dann kommt neu hinzu ein behördliches Regelungsregime. Das heißt, es wird auch tatsächlich Bußgelder geben und die können empfindlich sein. Also es ist momentan vorgesehen, bis zu 4% des Jahresumsatzes der Unternehmen in den betroffenen Mitgliedstaaten. Und das wird also addiert. Das heißt, wenn wir eine Kampagne in mehreren Staaten haben, der EU, dann haben wir
schnell teuer.
Dann wird es schnell teuer. Ja. Also das sind durchaus empfindliche Strafen. Dann kommen natürlich so intrinsische Kosten hinzu, wie Umstellungskosten, wenn ich mich so einem Unterlassungsanspruch ausgesetzt sehe. Und ein ganz wesentlicher Aspekt, den, glaube ich, viele Unternehmen nicht so auf dem Schirm haben, ist der klassische Image-Schaden. Den kann ich so gar nicht beziffern. Aber wenn ich einmal mit einem Greenwashing-Vorwurf in der Presse mich konfrontiert sehe als Unternehmen, dann ist dieser Schaden eben schnell da und leider nicht so schnell wieder behoben.
Jetzt haben wir ja gerade schon die EU Green Claims Directive ein bisschen besprochen. Mich würde mal an der Stelle interessieren, gibt es denn da einen Unterschied zwischen Bundesebene, also wenn wir auf Deutschland gucken, und EU-weit, unterscheiden sich da die einzelnen Länder voneinander oder wie ist da die Situation, wenn man das mal vergleicht?
Also es ist tatsächlich momentan so, dass wir jedenfalls aus deutscher Sicht haben wir schon aufgrund dieser langjährigen Historie der Rechtsprechung und der sehr ausgefeilten Rechtsprechung zur irreführenden Werbung und letztlich, das muss man auch nochmal ganz klar betonen, Greenwashing, das ist nichts anderes als irreführende Werbung. Also das ist momentan schon im deutschen Lauterkeitsrecht oder Unlauterkeitsrecht festgeschrieben und ist sozusagen bei uns nichts Neues. Was bei uns eben nur neu ist, dass ganz klar geregelt wird, wie mit spezifischen Umweltaussagen umgegangen werden muss. Das wird sozusagen als neue Kategorie eingeführt, aber lässt sich letztlich auch mit der geltenden Rechtslage schon greifen. Und das ist in anderen Ländern anders. Also es ist, in Österreich ist das schon sehr ähnlich, auch mit einer ähnlichen Historie ausgestattet. In anderen Ländern, hatte jetzt gerade als Beispiel mal mit Tschechien neulich zu tun. Da gibt es dazu überhaupt nichts. Das ist für die ein völlig neues Thema. Umweltwerbung oder so Greenwashing, das gibt es da, wird aber bisher überhaupt gar nicht gegen vorgegangen. In Portugal sieht es ähnlich aus. Und das wird sich jetzt dort eben sehr viel stärker ändern, weil durch diese Richtlinien jetzt verpflichtend vorgegeben wird, dass diese Länder sowas einführen müssen. Bei uns ist es letztlich nur eine Verschärfung oder Ausdifferenzierung. In anderen Ländern ist es eben völlig neu.
Okay. Und jetzt hatte ich noch eine Frage, weil du hattest eben gesagt, also wo wir über Strafen gesprochen haben, dass zum Beispiel Verbände oder Wettbewerber oder so weiter, die dann können auch zivilrechtliche Prozesse anstreben. Ja. Mich würde mal interessieren, wie weiß man das denn danach, beziehungsweise wo informiert man sich dann? Also ich denke mal auch auf EU-Ebene, wenn dann eine Behörde oder Mitarbeiter oder so weiter angestellt werden, die eben das überprüfen sollen. Gibt es da einfache Tools, das überhaupt zu überprüfen oder ist das jedes Mal ein unglaublicher Rechercheaufwand?
Du meinst sozusagen, ob die Claims ausreichend belegt sind oder das?
Genau, also wo kann ich das denn nachprüfen? Also wird dafür auch ein einfaches System etabliert oder ist das dann, ich muss mir Zahlen aus so einem ganzen Unternehmen irgendwie besorgen?
Also das ist nicht konkret vorgegeben, wie das die Unternehmen smart umsetzen können, kann Christoph sicherlich noch was zu sagen, aber die rechtliche Idee dahinter ist schon, dass ich sozusagen als Unternehmen selbst dafür verantwortlich bin, das ausreichend zu belegen. Das heißt, ich muss Studien, Nachweise und Expertenberichte sozusagen selber für mich sammeln und muss die vorhalten für den Fall, dass ich es eben sozusagen nachweisen muss. Also das heißt aber aus Verbrauchersicht wird es keine zentrale Datenbank geben. Aber, und das ist eben das Besondere, die Richtlinien oder die Rechtslage wird regeln, dass die Unternehmen das so zugänglich machen müssen, dass die Verbraucher sich dort leicht informieren können. Und ich glaube, Christoph, da kannst du ja was zu sagen, wie man das ganz smart dann machen kann. Aber sozusagen die Verantwortung bleibt beim Unternehmen selbst.
Ich hoffe, es wird nicht irgendwo eine Papierablage und dann kann ich mir Berichte zufaxen lassen.
Hoffentlich nicht, nein.
Also tatsächlich ist der QR-Code, der jetzt auch in diesem Kontext schon sehr häufig diskutiert wurde, fester Bestandteil der Green Claims Direktive zurzeit und sozusagen auch schon ein Mittel, was auch in der Rechtsprechung diskutiert wurde, das Mittel sozusagen weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Demnach gehen wir hoffentlich in den digitalen Raum und geben nicht ans Faxgerät, um weitere Informationen weiterschicken zu können.
Okay, das heißt also so ein QR-Code, der kommt dann auf jede Verpackung drauf und wenn ich den dann als Verbraucher zum Beispiel scanne, dann kann ich mir da die nötigen Infos liefern lassen.
Also grundsätzlich ist es so, dass auch nach dem BGH-Urteil, das Daniel schon erwähnt hatte, und auch der Empowering Consumers Directive zunächst einmal der Green Claim auf dem Medium selbst gut spezifisch erklärt sein muss und auch nicht missverständlich sein darf. Es dürfen dann aber sozusagen weitere Informationen, weitere Nachweise im digitalen Raum geleitet werden. Also es gibt nach wie vor sehr viele verpflichtende Informationen, die natürlich auf dem gleichen Medium, wie zum Beispiel der Außenwerbung oder der Verpackung erbracht werden müssen. Aber es kann eben dieses Mittel in den digitalen Raum geben, wo dann weitere Informationen geliefert werden können. Und besonders relevant wird das dann im Kontext der Green Claims Direktive, wo es dann eben diese Konformitätsbescheinigung geben soll, also die Bescheinigung, die dann diese zertifizierte Prüfstelle ausgestellt hat, nachdem sie den Green Claim vorab geprüft hat. Und diese Konformitätsbescheinigung soll dann eben auch sichtbar gemacht werden. Und das geht natürlich nur über den digitalen Weg, weil auf der Verpackung ist kein Platz für diese Bescheinigung.
Birgt das nicht neue Probleme? Also wenn man so einen QR-Code dann auf die ganzen Verpackungen drückt, also ich meine, für viele ist es ja gar nicht ersichtlich, was sich dann überhaupt hinter so einem Code als Link verbirgt. Schafft das dann wieder digitale Probleme? Also wie ist da der rechtliche Rahmen eigentlich?
Vielleicht aus dem Kontext sozusagen erstmal der Regulierung ist es natürlich so, dass damit eine sehr starke Selbstregulierung stattfindet. Also sprich, dass diese Informationen einsehbar sein müssen. Es ist gar nicht so, dass jetzt jeder Konsument das immer einsehen muss, um davon auszugehen, dass das richtig ist, sondern dass eben dadurch, dass alle Informationen oder alle Unternehmen diese Anforderungen dann erfüllen müssen, dass es halt diesen extra Push der Regulierung gibt und eben gerade die qualifizierten Einrichtungen danach schauen können, was natürlich dafür sorgt, dass diese Transparenz sich verbessert.
Okay. Aber ist das dann nicht so, also ich meine, mit so einem QR-Code kann man ja viel hinterlegen und das wird ja auch schon gemacht, aber ist das dann nicht so, dass man dann ja für diese Information eine neue Hürde oder Barriere schafft? Also wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel meine Mutter im Supermarkt dann da mit ihrem Handy so einen QR-Code scannen soll, ich weiß nicht, ob die das jedes Mal noch machen möchte oder könnte.
Also das ist sicherlich ein Punkt, über den man nachdenken muss und über den ist, glaube ich, auch viel nachgedacht worden. Die Frage ist halt, was ist denn die Alternative? Also ich meine, die Alternative ist, dass wir die Verpackungen so groß gestalten, dass wir alles auf die Verpackung selbst draufdrucken. Das wäre weder nachhaltig noch im Sinne des Umweltgedankens sinnvoll. Ich glaube, im digitalen Zeitalter muss man einfach sehen, dass man irgendwann gewisse Schritte wird gehen müssen. Christoph hatte auch schon zu Recht erwähnt, dass die Green Claims Directive auch ausdrücklich anerkennt, dass diese Informationen über einen QR-Code geliefert werden können. Man muss es aber natürlich auch alles so im Kontext sehen. Also wir haben ja noch andere Rechtsregime. Wir haben den European Accessibility Act oder in Deutschland eben umgesetzt, dann durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Es sind ja auch Regelungen, die ganz klar Vorgaben machen, wie Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen eben auch Zugang zu solchen Informationen haben müssen. Es gibt inzwischen auch QR-Codes, die sind so wie eine Blindenschrift, also haptisch erhaben, zu ertasten, sodass man die sich dann auch scannen kann. Und dann gibt es ja auch Programme auf Smartphones, die dann auch die Inhalte vorlesen können, sozusagen. Das ist die Regelung, dass dann eben auch ein zweiter Weg der Wahrnehmbarkeit geschaffen werden muss. Also ich glaube, dass das im Ergebnis eigentlich sehr viel mehr Chancen als Risiken und Hürden in Zukunft bieten wird. Aber in einem Punkt, Marvin, das ist natürlich schon richtig, irgendwo muss der Einstieg in diesen QR-Code so gewählt sein, dass ein Verbraucher auch weiß, was sich hinter dem QR-Code verbirgt. Also einfach nur ein QR-Code irgendwo aufs Produkt gedruckt, wird wahrscheinlich nicht sinnvoll sein, weil niemand weiß, warum sollte ich den eigentlich scannen. Das heißt also zumindest irgendein Hinweis, was sich hinter diesem QR-Code verbirgt oder warum ich ihn scannen sollte, wird man schon brauchen. Wir haben früher auch mal diskutiert, muss man jetzt eigentlich für jede einzelne Umweltaussage einen einzelnen QR-Code machen? Das heißt, habe ich dann so Produkte komplett gepflastert mit QR-Code? Ich glaube, das ist nicht so gedacht. Das war am Anfang mal so ein bisschen die Sorge. Man wird das schon mit einem zentralen machen können. Aber ich glaube, dass man dort alles findet, muss man irgendwie kenntlich machen.
Genau, ich glaube, auch die Barrierefreiheit im digitalen Raum wird oft noch unterschätzt. Also ich glaube, das wird natürlich jetzt auch noch weiter geregelt. Aber wir achten besonders darauf, dass die Informationen so einsehbar sind und die Schriftgrößen auch so lesbar sind im digitalen Raum, dass es auf jeden Fall deutlich größer ist als die Mindestgröße, die auf Verpackung vorgesehen ist. Und durch die sehr hohe Smartphone-Durchdringung, die wir ja mittlerweile auch in Europa haben, können wir eigentlich sicherstellen, dass ein sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung diese Informationen sowohl bekommt, aber auch eben sie in einer Art und Weise bekommt, wie sie leserlich ist. Und das ist zum einen relevant natürlich für Übersetzung, für Schriftgrößen, für die Kontrastwahl, also alles Aspekte, die wir sehr stark berücksichtigen und die, glaube ich, dadurch diese Barrierefreiheit wirklich gewähren und definitiv mehr gewähren als das Kleingedruckte mit 5 Fußnoten auf der Verpackung selbst.
Ja, ich finde das ganz interessant, Christoph. Du kannst auch gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen. Also mit Infolink macht ihr das ja, ne? Dass ihr da die Produktinformationen über solche QR-Codes dann bereitstellt und man die da einsehen kann. Also das, was wir gerade so diskutiert haben, was Daniel auch erzählt hat, waren das für euch auch so Überlegungen am Anfang? Also habt ihr euch dann konkret auch damit beschäftigt? Also wie ist der Einstieg über so einen QR-Code? Wo lande ich dann? Welche Farben sehe ich und so weiter?
Ja, also wir haben das von zwei Seiten gesehen. Das eine war natürlich, dass wir diese Zahlen der EU gesehen haben, die mich sehr überrascht haben dann in 2022 zu der Verbreitung von Green Claims, aber eben auch die Anforderungen, die dort erwähnt worden sind. In der Vorgängerversion der Empowering Consumers Directive wurde konkret gesagt, dass Unternehmen ein Nachhaltigkeitsinformationsinstrument aufbauen sollen. Mhm. Tatsächlich war das das zweitlängste deutsche Wort, was ich kenne, und habe dann gemerkt, dass das viele Unternehmen vielleicht genau vor solche Herausforderungen stellen wird. Und wir haben dann eben geschaut, wie können wir das passend umsetzen, dass wir eben dafür sorgen, dass die Unternehmen, die Gutes tun, sich auch weiterhin trauen, darüber zu kommunizieren und dass nicht durch diese Regulierung einfach Nachhaltigkeitskommunikation ganzheitlich verschwindet.
Ja, das könnte natürlich auch passieren, stimmt, ja.
Und was wir dann gesehen haben, war halt, dass wir eine sehr einfache Möglichkeit schaffen müssen, mit dem Unternehmen jedes Produkt, teilweise sogar auf Badge oder Serialisierungsnummer, digitalisieren können und diese digitale Erweiterung des Produktes oder der Werbung möglichst leicht managen können. Und wir haben von Anfang an darauf geachtet, dass es hier nicht nur um das stumpfe Erfüllen von neuen Richtlinien geht, sondern dass man eben versucht, auch wirklich einen relevanten Touchpoint zu bauen. Denn wenn man das Produkt digitalisiert, kann man natürlich dann auch noch mehr machen, als nur die rechtlichen Anforderungen erfüllen, gerade um Konsumenten auch zu häufigeren Scans zu bringen. Also so ein bisschen versuchen wir, das Unmögliche möglich zu machen. Wir sagen, wir wollen Compliance ermöglichen und gleichzeitig damit aber auch noch eine Art positiven ROI für die Unternehmen zu bieten. Denn ich glaube, jetzt gerade ein sehr wichtiger Tenor in den nächsten Jahren wird es eben nicht nur Regularien einfach nur umzusetzen, sondern eben die Wettbewerbsfähigkeit der EU auch irgendwie zu gewährleisten und eben zu schauen, wie man diese Anforderungen auch möglichst effizient, aber auch vielleicht effektiv umsetzen kann. Und sehr wichtiger Bestandteil ist natürlich, dass wir unsere Software haben, dass wir die Daten richtig strukturieren können, dass es aber eben auch gute Prozesse gibt und die richtige Integration der richtigen Stakeholder, wie zum Beispiel Rechtsabteilung oder External Legal Counsel. Und deswegen sitzen wir, glaube ich, hier auch zu dritt zusammen. Mhm. Und ich erzähle das nicht alleine, weil es halt verschiedene Aspekte und Stakeholder berührt.
Ja. Nee, das finde ich aber ganz spannend. Also ich habe auch zwei Fragen dazu direkt, aber ich würde mit einer beginnen. Also das heißt, Unternehmen, die liefern dann die relevanten Daten bei euch an, ja?
Genau. Ich meine, unsere Vision, und da arbeiten wir stark darauf hin, ist, dass Unternehmen vielleicht gar keine Daten liefern müssen, weil wir aber in Schnittstellen basiert, also ein API-First-Ansatz, wie man es vielleicht in der Tech-Sprache nennen würde. Das heißt, wir versuchen automatisch alle relevanten Daten aus verschiedenen Datenquellen, die zu diesem Produkt vorliegen, eben direkt reinzuziehen und mit dem Produkt zu verbinden. Also wir haben unter anderem die Datenbanken von Blauen Engel, von EU Ecolabel. Wir haben natürlich auch Stammdaten von GDSN oder Verified by GS1, womit wir automatisch zu einer jeweiligen Produktnummer, also zu der EAN oder GTIN genannt, alle relevanten Daten reinziehen können. Und wir gehen davon aus, dass immer mehr Datenbanken, besonders immer mehr Nachhaltigkeitssiegel, genau solche Datenbanken zur Verfügung stellen, sodass die Unternehmen eigentlich gar nicht mehr so viel selber händisch pflegen müssen, sondern dass wir diese Daten automatisch reinziehen können. Stand heute ist es natürlich noch so, dass viele Green Claims gibt, die nicht in Datenbanken gemanagt werden. Also diese 300, die ich eben erwähnt habe, die basieren nicht alle auf sozusagen verifizierten Green Claims aus offiziellen Datenbanken. Das heißt, da helfen wir mit Templates, um den Unternehmen genau die richtige Struktur zu geben, und Informationen zu pflegen und dann aber auch cross-funktional eben zu managen, sodass die Fachexperten und Expertinnen eben die Daten eintragen können und die richtigen Prozesse daran etabliert werden können. Mhm.
Jetzt und genau, okay, meine zweite Frage, die schließt auch dann direkt an. Jetzt hattest du vorhin ja schon gesagt, dass ihr auch sicherstellen wollt, dass das Ganze rechtlich okay ist. Wie macht ihr das? Also habt ihr dann Mitarbeiter, die dann am Ende dann da drüber gucken über die ganzen Daten? Ist das alles so richtig? Gebt ihr das weiter oder wie sieht das dann konkret aus?
Also wir liefern die Software und die Architektur sozusagen, um diese Daten richtig zu pflegen und sie bestmöglich zum Konsumenten auszuspielen. Die Freigabeprozesse, die kommen natürlich, die dürfen wir nicht übernehmen und die wollen wir nicht übernehmen. Das heißt, die kommen von den Unternehmen selbst oder eben deren Rechtspartnern, die halt sehr effizient in diesem Tool die Green Claims pflegen und freigeben können. Das Gute ist, wenn ein Green Claim bei uns freigegeben ist, kann dann auch sehr leicht sozusagen über alle weiteren Produkte und Werbung genutzt werden, wo eben genau dieser Claim mit den gleichen Umweltvorteilen genutzt wird, sodass es deutlich skalierbar und effizienter wird, dann auch mit diesen Nachhaltigkeitsaussagen zu arbeiten.
Mhm. Manche Produkte liegen ja ein bisschen länger in den Regalen. Also wie könnt ihr denn sicherstellen, dass die QR-Codes dann überhaupt noch nach 2-3 Jahren funktionieren?
Also im Kern steht da eine Resolver-Technologie hinter. Das heißt, dass unsere QR-Codes doppeldynamisch ist, so nennen wir das. Das heißt, sie können zum einen, können die Inhalte, die hinter dem QR-Code liegen, immer wieder geändert werden und angepasst werden, also auf der Seite selbst. Aber auch die Destination, wohin der QR-Code führt, kann jederzeit verändert werden. Also wenn selbst irgendwelche Veränderungen in der IT-Infrastruktur sich ergibt oder weitere Informationen oder andere Servicepartner ausgewählt werden, kann dieser QR-Code dann eben auch dahin weiterleiten. Wir haben so eine Datenbank, die auf sehr, sehr lange Zeit schon gehostet ist, zwischengestaltet, die jederzeit die Schnittstelle und das Ziel des QR-Codes anpassen kann. Und das ermöglicht uns sozusagen auch diese sehr zukunftssicheren QR-Codes zu liefern. Zusätzlich haben wir noch einen Aspekt integriert, wir nennen das den Link Health Checker, weil wir gemerkt haben, dass viele QR-Codes, die heute auf Produkten sind, dann nicht regelmäßig überprüft werden und geschaut werden, ob die Inhalte dahinter auch immer noch relevant sind, immer noch funktionieren. Und wir haben da so einen KI-Agenten gebaut, der regelmäßig dann jeden QR-Code einmal durchcheckt und schaut, ob die Inhalte noch da sind, ob die Seite überhaupt noch live ist, weil das halt eine Erfahrung war, die wir häufig gemacht haben bei QR-Codes, wenn wir sie gescannt haben. Und das ist eben auch Teil des Produktes, was wir bieten.
Ja, das ist dieses typische Link-Problem auch, ne? Also manchmal findet man im Internet dann Links, dann klickt man drauf und dann geht's halt nicht weiter, ne? Da muss man ja.
Absolut, genau. Man ändert mal was an Domain, ja. Man ändert seine grundsätzliche Struktur, optimiert das vielleicht für SEO oder so. Und wir sehen diese Aspekte, die sind natürlich super wichtig für die allgemeinen Marketinginformationen, dass das auch so dynamisch lebt. Aber wir versuchen eben diesen Teil der verpflichtenden Informationen rauszuziehen und bieten dafür so ein neues Universum mit Infolink.
Habt ihr da, Anforderungen oder beziehungsweise stellen die Unternehmen dann Anforderungen, wie man diese QR-Codes ins Design einbinden kann? Also ich sehe halt manchmal welche, die sind gut versteckt eigentlich, also bis man die irgendwie auf einer Verpackung entdeckt, da muss man schon echt mit der Lupe hingucken. Und andere, das sind dann Riesenblöcke und die lachen einen schon von Weitem an. Also habt ihr da besondere Anforderungen oder wie macht ihr das dann?
Also es gibt nach ISO definiert gewisse
Pixelgrößen. Ja, natürlich, Wir haben eine DIN-Richtlinie in Deutschland.
Aber es hilft natürlich sicher,
die
Scannbarkeit eben sicherzustellen. Das heißt, eine gewisse Pixelgröße, einen gewissen Sicherheitsrahmen, einen gewissen Kontrast bei den Pixeln zu der Hintergrundfarbe, die wir natürlich empfehlen, die wir auch überprüfen. Es gibt aber noch einen viel größeren und spannenden Trends, der das Thema QR-Codes umfasst. Und zwar soll der Strichcode, den man heute auf Verpackungen findet, in den nächsten 2-3 Jahren zu einem QR-Code werden. Und dadurch, das ist vielleicht ganz spannend, dass der Strichcode, den man heute kennt, ist 50 Jahre alt. Die Technologie hat sich nicht verändert, kann genau 13 Zahlen speichern und der Konsument kann eben nichts damit anfangen. In Zukunft soll das ein QR-Code selbst werden, der dann genau diese Informationen enthält, die auch der Strichcode enthält, die in der Kasse ausgelesen werden können. Aber eben auch alle weiteren Informationen, die dann für den Konsumenten zum Beispiel auch im Kontext Green Claims relevant sind. Und da gibt es so ein paar Anforderungen, die man bei der Umsetzung beachten muss, dass das eben an der Kasse noch funktioniert. Und genau solche QR-Codes, das nennt sich den GS1 Digital Link, generieren wir heute. In kurz, er soll schon sehr gut im Design integriert werden, aber soll eben gewisse Anforderungen zur Scannbarkeit erfüllen. Da haben wir sehr, sehr viele Richtlinien für und auch Hilfsdokumente. Das schaffen unsere Kunden meistens sehr gut.
Okay. Jetzt kommen wir langsam so zum Ende und mich würde da noch interessieren, also wenn man mal von Unternehmensseite vielleicht ein bisschen guckt, also gibt es da Best Practices? Wie gehe ich damit überhaupt um? Kannst du da so ein paar Tipps vielleicht geben?
Ich glaube, man kann das sich am besten am lebenden Objekt eben anschauen. Also mit Unternehmen, mit denen wir jetzt gearbeitet haben, ist zum Beispiel die Gläserne Molkerei, die das mit ihren neuen Verpackungsdesigns umgesetzt haben. Wenn die Kamera jetzt an wäre, würde ich euch gerne zeigen. Bei Schäbens Gesichtsmasken kann man das auch schon sehr gut finden. Es gibt aber auch schon ein paar Unternehmen, die schon einfach lange am Markt sind und auch schon mit so Transparenzansätzen gearbeitet haben. Besonders Follow Food zeigt das sehr, sehr gut, wie man so einen QR-Code sehr integral in das Produkt bringt und sozusagen so die Transparenz sicherstellt. Wir arbeiten jetzt gerade auch mit Share. Die hatten schon auch immer einen QR-Code auf ihren Verpackungen, um über die Spende zu sprechen. Und dort zeigen wir auch, wie man aus dem QR-Code dann neben der Spende noch weitere Use Cases rausholen kann. Und wenn man über QR-Code selbst spricht, sieht man es im Moment auch auf vielen Wahlplakaten, wo sie teilweise auch gut integriert sind, wenn man sich zum Beispiel die SPD-Plakate anschaut.
Ich glaube auch, Marvin, also Best Practice, sozusagen, Christoph hat das ja schon wunderbar zusammengefasst, die ganzen Beispiele zeigen eigentlich eine, aus meiner Sicht sozusagen, wenn du so aus anwaltlicher Sicht nochmal eine Best Practice hören willst, dass die Best Practice momentan ist, sich jetzt damit zu befassen und das Thema jetzt anzugehen. Weil ich glaube, die Beispiele von Christoph, die haben alle eins gemeinsam. Das sind Unternehmen, die haben sich jetzt schon damit befasst, die kümmern sich da jetzt schon drum. Und es geht so ein bisschen auf das zurück, was ich vorhin mal gesagt habe. Du musst jetzt eine Analyse machen, wo stehe ich denn eigentlich, wo habe ich Handlungsbedarf und musst sozusagen auch intern mit verschiedenen Fachabteilungen mich zusammensetzen, um zu gucken, wo wollen wir denn eigentlich hin und was will ich in 2 Jahren machen, um dann eine Strategie und einen Plan zu entwickeln, wie setze ich das um. Ich habe momentan mit sehr vielen großen Unternehmen, Elektronikbereich, Gartenbereich, Düngemittel und all solche Themen, das sind alles Unternehmen, die teilweise auch riesen Produktvorlaufzeiten haben von teilweise 18 bis 20 Monaten. Für die wird es jetzt schon fast knapp, ja. Also wenn ich kürzere Produktzyklen habe, dann kann ich vielleicht auch noch ein bisschen später anfangen. Aber ansonsten ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt, um zu handeln. Und ich glaube, das ist so die Kombination aus Best Practice. Wie mache ich und wann mache ich es?
Kann man denn was sagen? Also worauf sollte man denn jetzt dann schon achten? Also du hast gesagt anfangen. Also womit dann ganz konkret jetzt loslegen? Also erstmal überhaupt Daten zu sammeln oder sich jetzt schon Claims zu überlegen, die dann rechtssicher als Marketing verwendet werden sollen oder wo fangen Unternehmen an?
Also Unternehmen fangen klassischerweise wirklich damit an zu überlegen, was nutzen wir denn momentan an Claims und besteht aktuell Handlungsbedarf? Weil es gibt tatsächlich jetzt schon infolge des BGH-Klimaneutral-Urteils sehr viel Handlungsbedarf, auch jetzt sozusagen sofort, ja, weil das Urteil gilt eben schon mit allen seinen Konsequenzen. Das heißt, wenn ich mit unbestimmten Umweltbegriffen wie klimaneutral, umweltfreundlich und ähnlichem werbe, dann muss ich, das hatte Christoph ja auch schon vorhin gesagt, jetzt schon dafür sorgen, dass die Informationen auf dem Produkt bereitgestellt werden. Das heißt, was meine ich eigentlich mit klimaneutral? Erreiche ich das also durch Kompensation oder durch echte Einsparungsmaßnahmen? Bezieht sich meine Aussage auf das Produkt oder auf das Unternehmen oder nur auf Teile des Produkts? Das heißt, wenn ich sowas bei mir im Claim-Portfolio habe, dann muss ich jetzt schon handeln, dann muss ich mir jetzt überlegen, was mache ich daraus? Und das ist das, worauf ich jetzt schon achten muss. Und dann das andere ist eben, was will ich damit in Zukunft machen? Also welche Produktgruppen will ich in Zukunft wie bewerben? Welche Dienstleistungen will ich in Zukunft wie bewerben? Und mit welchen Umweltaspekten oder auch sozialen Aspekten, das ist ja vielleicht auch noch was, wir sprechen eben über Greenwashing, Bluewashing ist ein ganz ähnlicher Begriff, da dreht es sich dann eben um soziale Aspekte. Das sind alles Aspekte, die man dann sozusagen mal beleuchten muss, um sich zu überlegen, was machen wir damit und welchen Fahrplan stellen wir auf?
Okay. Gut, dann hätte ich jetzt noch eine letzte Frage und die schließt ein bisschen daran an, was ich glaube, Christoph mal zu Anfang irgendwann gesagt hatte. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und da kommen jetzt diese ganzen Richtlinien und Anforderungen, Verordnungen auf mich zu und das ist erstens umfangreich, das zu bearbeiten, das ist teuer, ich muss da viele Sachen sammeln, weiterreichen und so weiter. Warum sollte ich nicht einfach sagen, weißt du was, dann halt nicht? Dann mache ich halt keine Green Claims mehr, dann mache ich damit kein Marketing mehr.
Also ich kann diese erste Reaktion immer sehr verstehen. Als Unternehmensgründer selbst ist man ja auch mit vielen solchen Anforderungen konfrontiert. Ich glaube, in diesem Bereich haben wir jetzt die große Chance, dass sehr, sehr viele Nachhaltigkeitsaussagen verschwinden werden und die Kommunikation in dem Bereich wieder den Unternehmen überlassen wird, die wirklich Umweltvorteile generieren. Und damit wird Umweltkommunikation auch wieder zu einem stärkeren Wettbewerbsvorteil. Das sozusagen vielleicht, wenn man genau auf das Unternehmen schaut. Gleichzeitig wissen wir auch, dass da eine größere Verantwortung hintersteht. Und ich glaube, die Konsumentinnen werden einem danken. Ich hoffe, die Umwelt wird entlastet und mit guten Möglichkeiten werden auch die zukünftigen Generationen dann noch einen besseren Planeten vorfinden. Deswegen kann diese Motivation aus vielen Aspekten kommen, aber auch wirtschaftlich kann das sehr, sehr sinnvoll sein.
Ich denke auch, dass es eine echte Chance ist, die man auch als solche begreifen muss. Gleichwohl verstehe ich auch die Unternehmen, die das durchaus kritisch sehen in vielen Aspekten, gerade jetzt mit Blick auf die Green Claims Directive. Diese Vorabzertifizierung ist ein enormer bürokratischer Aufwand, der auch mit enormen Kosten für Unternehmen verbunden ist. Und du hattest es angesprochen, sage ich gar nichts mehr. Das bezeichnet man dann immer mal so als Green Hushing. Das heißt, schweige ich über das, was ich eigentlich tue. Das muss ich persönlich sagen, ist gar nicht so meine größte Sorge, wenn die Unternehmen sagen, naja, ich sozusagen der Aufwand, damit zu werben, ist so groß, dann schweige ich lieber. Dann wird eben geschwiegen. Gut, dann gebe ich so ein bisschen die Chance aus der Hand, das als Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch am Markt zu positionieren. Was ich aber auch aus Gesprächen mitbekommen habe, Unternehmen gehen noch durchaus einen Schritt weiter und sagen, wenn ich darüber nicht mehr sprechen darf oder dass ich darüber sprechen darf, ist mit so einem großen Aufwand und Kosten verbunden, dann entwickle ich auch nichts mehr. Das heißt, dann stelle ich auch die Investitionen in Nachhaltigkeitsentwicklungen ein. Und das wäre eigentlich fatal. Und das ist so ein bisschen das, was momentan auf europäischer Ebene auch noch wirklich sehr kritisch gesehen und diskutiert wird mit Blick auf den Entwurf der Green Claims Directive, ob man hier nicht noch Feinheiten justieren muss mit Blick auf die Vorabzertifizierungspflicht, um da nicht allzu große bürokratische Hürden zu schaffen, um nicht über das Greenhushing hinaus letztlich zu als Folge zu sehen, dass Unternehmen auch nicht mehr investieren in dem Bereich. Und das wäre ja kontraproduktiv.
Hm, absolut. Ja, super. Ich finde es total spannend, das Thema, und auch super wichtig. Also ich persönlich bin echt froh darüber, wenn diese Directive dann umgesetzt wird und wenn das kommt, weil ich muss ehrlich sagen, also ich erlebe das ja auch selber im Alltag, ne? Wenn man in den Supermarkt geht, dann sind so viele Green Claims links und rechts auf allen Produkten, dass man eigentlich das schon fast so ein bisschen, man wird so ein bisschen blind dem gegenüber. Also man achtet gar nicht mehr so richtig drauf, wenn man es eh nicht überprüfen kann, man weiß auch nicht, was davon stimmt. Und wenn man da Transparenz reinbekommt und dann mal wieder diesen Claims vertrauen kann oder die selbst auch überprüfen kann, das finde ich tatsächlich wirklich wundervoll, wenn das in Zukunft kommt. Ja, spannendes Thema. Ich werde auf jeden Fall mal, Christoph, mal die Augen auch nach den QR-Codes offen halten. Also ich würde gerne mal einen von euch scannen in echt und dann mal selber mir anschauen, wie das Ganze dann aufbereitet ist und wie das aussieht. Ich kann nur jedem empfehlen, das auch mal zu tun. Also es sind wirklich eine Menge spannende Informationen, die dahinter stecken. Alle, die sich natürlich weiter zum Thema informieren möchten, finden alle relevanten Links in unseren Shownotes. Da auch einen Link dann eben zu den QR-Codes von Infolink. Da kann man sich auch nochmal angucken auf der Webseite, wie das Ganze dann aussieht, wie das aufbereitet ist und auch in Designs eingebunden wird. Für heute habe ich auf jeden Fall genug geredet und ich glaube, ihr habt das Thema auch sehr schön erklärt und allen nahegebracht. Deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, danke Christoph, danke Daniel für eure Teilnahme und den Einblick in die EU Green Claims Direktive. Danke euch.
Sehr, sehr gern.
Sehr gerne. Danke, Marvin.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.